Deutschlandfunk, Europa heute.
Dass die Kriegsverbrechen von Srebrenica in Bosnien ein tiefer Einschnitt waren für ganz Europa, das zeigt sich unter anderem an der langen Liste der Gedenkveranstaltungen zum 25. Jahrestag. Die sind heute unter anderem im Europaparlament sowie in Berlin geplant und morgen dann in Srebrenica selbst. Dort sollen bei der Gedenkveranstaltung weitere Menschen beigesetzt werden, die ermordet wurden, nachdem die Truppen von General Ratko Mladic einmarschiert waren.
Hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica. Wir schenken dem serbischen Volk diese Stadt. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns an den Türken zu rächen.
Mit Türken meinte der bosnische Serbe Mladic seine bosniakischen Landsleute. Mehr als 8.100 Bosniaken wurden umgebracht, hingerichtet, in Massengräbern verscharrt. Dieser Mann überlebte schwer verletzt.
Als ich am Tag danach vom Hügel auf das Feld mit den Toten herabschaute, habe ich alle Brutalität dieser Welt gesehen, was Menschen bereit sind, anderen Menschen anzutun, ohne irgendeinen legitimen Grund. Das war damals leider so.
Kurz nach dem Völkermord von Srebrenica ist mein Kollege Gerwald Herter aus der Europa-Heute-Redaktion erstmals als ARD-Korrespondent für Südosteuropa nach Bosnien gekommen. Und mit ihm kann ich jetzt besprechen, welche Folgen die Kriegsverbrechen von damals noch heute haben in der Region. Guten Morgen, Herr Herter.
Guten Morgen.
Srebrenica als brutale Kulmination der Jugoslawienkriege. Landsleute ermorden Landsleute, das muss man erstmal einordnen. Wie konnte es dazu kommen?
Es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Ich will nur drei nennen. Das war der ideologische Faktor, also der großserbische Gedanke. Letztendlich hieß das, überall dort, wo Serben leben, sollen keine anderen Menschen leben. Und überall dort muss Serbien sein. Das entstand nach dem Tode Titos in den 80er Jahren, vor allem in Belgrad. Es gab auch großkroatische Gedanken, selbstverständlich. Viele Akteure haben diese Ideologie genährt. Die orthodoxe Kirche, Politiker, Intellektuelle. Und Politiker haben oftmals begriffen, dass sie sich so an der Macht halten konnten. Der bekannteste war Slobodan Milosevic. Militärisch hat sich das dann niedergeschlagen in der Strategie, Muslime, Bosniaken aus den Gebieten zu vertreiben, wo Serbien sein sollte, die heutige Republika Srpska. Und Srebrenica war eine Enklave, wo viele Bosniaken lebten, weil es dort ein wenig Industrie gab, eine Autobatterienfabrik. Es war die Taktik, diese Menschen so zu terrorisieren, ob in Gorazde, in Djepa, in Bihać, aber auch in Sarajevo und eben Srebrenica, dass sie dort nie wieder zurückkommen sollten, dorthin. Man wollte sie vertreiben. Und viele hat man dann getötet. Außerdem gab es den menschlichen Faktor. Mladic war in Jugoslawien, wir haben ihn gerade gehört, ein Durchschnittsoffizier, der seine große Stunde dann gekommen sah als Oberbefehlshaber der bosnisch-serbischen Truppen. Am Vidovdan, an dem Sankt-Veitstag, wollte er diesen sogenannten Sieg, es wurde kaum geschossen, die marschierten da einfach ein, seinem Volk widmen. Und er glaubte, so in die Geschichtsbücher einzugehen, die serbischen vor allem, und nicht vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu landen.
Und welche Situation haben Sie dann Ende 1995 vorgefunden, als Sie nach Bosnien kamen?
Ich bin über Split Kroatien dahin gefahren mit einem Hilfskonvoi des Roten Kreuzes. Und da habe ich zum ersten Mal, natürlich hatte man vorher von Srebrenica gehört, und Gerüchte und Mutmaßungen, Geheimdienstberichte gab es, Zeugnisse von Überlebenden, aber jemand getroffen, der bis zum Ende da war. Das war nämlich der Leiter der Station des Roten Kreuzes in Split, ein junger Franzose, Mitte 30. Er hat mir erzählt, wie auch die internationalen Beobachter da gehungert haben, auf den Markt gegangen sind, Tauschgeschäfte gemacht haben, vielleicht einmal am Tag gegessen haben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, er ist völlig traumatisiert. Er hatte absolute Schuldgefühle. Die Leute in Srebrenica haben gedacht, solange Internationale da sind, die niederländischen Blauhelmsoldaten, aber auch Vertreter internationaler Organisationen, kann uns nichts passieren. Das Gegenteil war natürlich der Fall. Er konnte diesen Menschen dort nicht helfen, ist damit nicht zurechtgekommen. Und das ist mir dann erst klar geworden, welche starke Wirkung die Geschehnisse da hatten auf alle möglichen Menschen. Am nächsten Tag sind wir losgefahren durch ein völlig vom Krieg zerstörtes Land. Und dann habe ich in Sarajevo vor allem, das war ja auch so eine Art Enklave, da wurde auch reingeschossen, da wurden unschuldige Menschen getötet von Bewaffneten, gemerkt, dass es sehr viele traumatisierte Menschen in Bosnien gibt.
Mhm.
aufgrund dieser Geschehnisse.
Ja, jetzt haben wir heute einerseits Bosniaken, die rund um Srebrenica weiter nach sterblichen Überresten ermordeter Angehöriger suchen. Andererseits gibt es auf serbischer Seite weiter hochrangige Leute, die die Verbrechen leugnen, obwohl Mladic und andere vor einem UNO-Kriegsverbrechertribunal verurteilt worden sind. Zeigt allein dieses Beispiel, wie sehr die Ereignisse von damals noch heute Teile des Balkans spalten?
Ja, und diese Spaltung ist nicht schwächer geworden. Man hat gedacht, dass durch die Prozesse in Den Haag, die Übertragung auch in lokalen Fernsehsendern und so weiter, deutlich wird, welche Verbrechen da geschehen sind, wie grausam die waren und im Sinne der Menschlichkeit dann Menschen auf allen Seiten sagen, das war Unrecht und das kann nicht sein. Stattdessen wird gegeneinander aufgerechnet. Ich glaube, vor 15 Jahren war ich in Potocari und bin einen Tag länger geblieben. Am nächsten Tag, nach dem Gedenken an der Gedenkstätte für die muslimischen Opfer, gab es eine Gegenveranstaltung von Serben. Einige hundert sind da zusammengekommen und die haben dann behauptet, Srebrenica sei nur die Folge gewesen anderer Kriegsverbrechen, die von muslimischer Seite begangen wurden. So kommt man also nicht weiter und leider sind die Medien in verschiedenen Ländern des früheren Jugoslawien nicht freier geworden und nicht mutiger geworden, solche Dinge immer wieder anzuprangern. Es gibt auch in Belgrad unabhängige Medien und Leute, die wirklich sagen, das sind Verbrechen, dazu müssen wir uns bekennen. Aber der Mainstream ist leider ein anderer und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Sehen Sie denn trotzdem irgendeinen Weg, wie es irgendwann mal eine Art Versöhnung geben könnte?
Ich glaube, da muss man auf die jüngeren Generationen setzen. Anders geht das gar nicht. Die Älteren sind oftmals verbohrt, in der Vergangenheit verhaftet und es gibt dafür auch kein Patentrezept. Wie gesagt, selbst diese Prozesse, wo in großer Detailgenauigkeit beschrieben wird, welche schrecklichen Verbrechen Töten in industriellem Ausmaß da geschehen ist, selbst die bringen viele Leute nicht dazu, zumindest in der Familie mal darüber reden zu können, was da passierte. Man hat vielleicht Angehörige, die irgendwie auch darin verwickelt waren.
Zuletzt nochmal vielleicht der Blick zurück nach Srebrenica. Damals gut 100.000 Einwohner, größtenteils bosniakisch, heute etwa 13.000 Einwohner, zur Hälfte Serben. Ist diese brutale Strategie also irgendwie doch aufgegangen?
Man kann den Eindruck haben, was da fehlt, ist Geld und Industrie, sind Arbeitsplätze. Und ohne das kann niemand ein Auskommen haben in dieser Gegend. Und die Spuren sind tatsächlich noch zu betrachten. Auf der anderen Seite gibt es Gedenkstätten. Also man kann sich informieren, wenn man sich informieren will. Die Hoffnung ist, dass viele Menschen dies eben unvoreingenommen tun und die Geschehnisse nicht vergessen, weil vergessen wäre furchtbar ungerecht.
Gerwald Herter ist heute Redakteur im Deutschlandfunk, unter anderem für die Sendung Europa heute. Und bis 2006 war er ARD-Korrespondent in Südosteuropa und hat uns seine Eindrücke aus der Zeit des Völkermordes von Srebrenica geschildert. Danke dafür.